Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Wunderwerkfamilie, liebe Zuseherschaft im Livestream, herzlich willkommen zum kürzlich abgesagten Vortrag bei den Wiener Festwochen Armageddon und der Antichrist mit Peter Thiel und dem Theologen Wolfgang Palava. Der wird heute hier und jetzt nachgeholt. Ja, ihr habt es gecheckt, gespoilert. Nein, Schwee natürlich nicht. Das Thema ist Hot Summer, Psalmen unter Palmen, und ich darf über den Psalm 18 reden und möchte aber kurz trotzdem über dieses Thema, das da in Wien gerade aktuell war, Bezug nehmen. Wiener Festwochen haben sich beschäftigt mit den Göttern, Republic of Gods, ja, welche Götter gibt's denn, und haben die dekonstruiert, das heißt abgebaut, so lange hinterfragt, bis nichts mehr da ist, und vielleicht neu zusammengestellt. Und dann kommt dieser Jesus Christus daher und wird irgendwie taucht er da auf, ja. Eigentlich, ich glaube, er war nicht einmal eingeladen. Und dann kommt der Peter Thiel, einer der Typen am Planeten, der hat das Sagen, der gibt vor, ja. Der wisst. Und die laden ihn aus, ja. Ein, das Thema ist uns zu heiß, das wollen wir lieber nicht. Und das Thema ist tatsächlich heiß, weil dieses Armageddon ist ja diese letzte Endzeitschlacht, die es gibt. Das ist keine Hollywood-Erfindung, sondern es ist tatsächlich eine Schlacht. Es gibt sogar einen Ort dafür, der ist in Israel im Norden, da gibt es Haifa, dann gibt es dieses Jezreel-Tal, dieses fruchtbare Tal, Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist, und 15 Minuten im Auto Richtung Süden ist Megiddo heißt die Stadt, und dort ging es schon richtig zu. Da hat Josua gekämpft, Deborah gegen die Kanaaniter, dort hat Gideon die Midianiter geschlagen, also ein richtig wilder Ort. Und wenn ich mir anschaue, wie sich die Welt so entwickelt, ja, was wir früher nicht für möglich gehalten haben, was plötzlich möglich wäre, könnte ja das durchaus irgendwann einmal in irgendeiner Form da eine Brisanz oder eine Realität werden. Der zweite ist der Antichrist, und vor dem fürchtet sich der Peter Thiel total. Ja. Also das ist der Gegenchristus, der sozusagen alles andere als der Christus ist und die Menschheit verführt und eigentlich dazu führt, dass Jesus dann wiederkommt. Und offenbar haben wir immer mehr, jetzt reden da Leute wie der Peter Thiel davon, sie haben ihn dann interviewt und haben gesagt, naja, bitte, jetzt redest du, willst den Antichrist aufhalten da mit eurer Silicon Valley-Partie, also ihr macht die Technik, ihr fliegt zum Mars, ihr schafft das Altern ab, ihr macht die Roboter, ihr wollt das Paradies jetzt auf die Erde bringen und den Antichrist willst du auch aufhalten. Und dann fragt ihn so ein berühmter Reporter beim ersten Interview, Entschuldigung, mit dem, was du machst, eigentlich förderst du ihn ja. Und das beschäftigt den total und macht ihn komplett fertig. Ja. Also vielleicht kommt er mal zu uns, wir können darüber reden und ihm zeigen, wie sehr Jesus ihn wirklich liebt und dass er der Erlöser ist für ihn. Ja. Gut, und das Thema ist wirklich relevant, weil hier vor der Bühne der Johannes Fichtenbauer hat vor ein paar Wochen darüber geredet und hat Kardinal Ratzinger, den Papst, dann zitiert und hat gesagt, wenn es diesen Dialog zwischen messianischen Juden und den Christen gibt, sagt der Kardinal Ratzinger, ich zitiere Johannes Fichtenbauer, wir die Theologen haben immer gewusst, dass es euch eines Tages geben wird, die messianischen Juden. Die Kirche Jesu ist nicht komplett, solange nicht der jüdische Teil der Kirche hergestellt wird. Und dann sagt er weiter, dann ist das ein Zeichen der Endzeit, dann sagt uns das, dass das Kommen Jesu unmittelbar bevorsteht. Leute, und das sind jetzt keine YouTuber, die irgendeinen Schwachsinn da verbreiten. Das sind anerkannte, weltweite, führende Persönlichkeiten. Ja, der Papst, der Tech-Papst aus Silicon Valley. Und die beschäftigen sich plötzlich mit Jesus. Und vielleicht das nächste Bild gleich. Und der springende Punkt für uns ist aber jetzt nicht, dass wir damit mit den Ängsten uns niederdrücken lassen, sondern dass wir einfach schauen, wo sind die Leute, die Jesus noch nicht kennen und die zu Jesus führen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist die Bestimmung, dass wir schauen, wo sind die Leute im Umfeld, die Jesus nicht kennen und die zu Jesus führen. Mir hat die Predigt von Marcel Fischer so motiviert, wir im Team haben gesagt, Leute, wir müssen wieder schauen, wo sind in unserem Umfeld Leute, die wir zu Jesus führen, wir persönlich. Und das beschäftigt mich so im Moment und ich habe da wirklich begonnen, mich da einfach auch Busse zu tun. Ich habe gesagt, ja, ich habe es einfach nicht, ich war da zu gemütlich, kommt gleich das Thema. Wir sehen hier wieder was Schönes. Gott wird immer zurückgedrängt und kommt aber immer wieder so rein. Ja? Medial, groß, weltweit, im politischen, wirtschaftlichen Kontext. Ich habe Peter Thiel genannt. Ich nenne Olympia 2024. Da gibt es eine Eröffnung, die eigentlich nicht jugendschutzfrei ist. Das letzte Abendmahl wird nachgebildet mit Jesus. Das ist eine Frau in der Mitte, so eine Drag Queen. Eigentlich sehr blasphemisch aus meiner Sicht. Was macht Jesus? Dreht das Licht ab, sagt, hallo, ich bin auch noch da. Und das, was ihr hier seht, das war so eine Nachbildung, weil in Paris ist am nächsten Tag in der Nacht in einem Stadtteil das Licht ausgefallen. Es war finster. Und eine Kirche, die Sacré-Cœur in Montmartre, die Basilika Sacré-Cœur, hat geleuchtet, hat die ganze Stadt dort erleuchtet. Und wisst ihr was? Die steht am höchsten Punkt dort, geografisch in der Stadt. Und da fällt mir sofort ein, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das ist, er gibt es uns hier vor. Er zeigt, und ich glaube, das sollte uns Mut machen, Leute. Wenn Gott sichtbar diese Milliardenplattform der Menschheit nutzt und sagt, so, was machen wir? Drehen wir mal das Licht ab, um uns Hoffnung zu machen und sagen, unsere Gebete, auch wenn es keiner sieht, auch wenn die Finsternis um uns groß ist, und die ist groß, und ihr seht das hier, er macht den Unterschied. Wir müssen nicht die Finsternis ausschalten, wir müssen das Licht einschalten. Und dieses Licht ist der auferstandene Christus, der in uns lebt, den wir nachfolgen. Und um diese Nachfolge geht's heute. Und ich möchte jetzt endlich zum Psalm 18 kommen, weil sonst verrede ich mich da dauernd. So, vielleicht können wir das nächste Bild kurz hier zeigen. Ich darf ja, es gibt keine Family Time, jetzt kann ich um 20 Minuten länger reden, stimmt das? Nein. Also, der Samuel hat uns verpflichtet, nicht über Armageddon zu reden und über die schlimmen Sachen da oder die halt zukommen, sondern über die Psalme. Die Psalme sind Lieder, die in der Bibel sind, da gibt es 150 Psalme. Und die drücken Verschiedenes aus. Dank, Anbetung, Buße, Vergebung, Freude, Zorn, alles Mögliche. Es geht um die Innenschau. Das ist von Herz zu Herz, vom Psalmist zu Gott. Das ist Tiefenpsychologie der Antike oder des alten Orients. Ja? Und ich möchte heute, und das ist der Plot vom Psalm 18, Folgendes machen. Der Psalm 18 ist ein Dankpsalm, wo David auf dem Höhepunkt seiner Macht ist. Er ist vom Hirtenjunge berufen, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, ist all die Stationen durch und sitzt jetzt in Jerusalem drinnen am Thron und hat einfach 20 Jahre Reife und Action und irrsinnig viel erlebt. Und ich glaube, dass das für uns, was er da erlebt hat, tatsächlich ein prophetisches Wort ist, aus dem Wort heraus, was für uns wichtig sein wird, um hier die Verantwortung, die Verwalterschaft, die uns gegeben hat, hier in diesem Haus, in diesem Bezirk, in dieser Stadt und in diesem Land durchzuführen. Und dazu gibt es ein paar Hindernisse, die er überwunden hat. Und ich habe das so dargestellt. In der Mitte, da ist David. Dann gibt es rund um den Dom, die Striche sind Mauern. Und Gott hat ihn, der Vater hat ihn hinausgeführt in die Weite. Ich gebe ein Beispiel. Bei seiner Prüfung, bei seinem Kämpfen, bei seinem Sieg über die Feinde, bei den ganzen Verfolgern, die er erlitten hat, war David sicher mal einsam. Irgendwo in der Nacht, irgendwo zwischen den Felsen, schön kuschelig. Denkst du, ach Gott. Und ich glaube, dass Gott ihn durch diese Prüfung, durch dieses Wachstum hinausgeführt hat, in das Gemeinschaftliche, in das Gesellige, in das Generationelle. Ich werde euch das im Psalm dann noch zeigen. Und so gibt es da jetzt ein paar Dinge drinnen, ein paar Mauern, die ich heute zeigen möchte. Und es wird heute sehr aktiv, ja, es sind die Ferien, ich bin noch so im Schulmodus, bin noch am Bremsweg von der Arbeit, also ich bin nicht zu halten. Das heißt, wir werden ein bisschen interaktiv sein. Ich möchte so kurz jetzt das Wort Gottes gemeinsam lesen. Dann wird deine Mauer aufgebaut, dann schauen wir, was mit dir passiert, ich weiß es noch nicht. Und dann gebe ich eine Hausaufgabe mit für euch, wo ich glaube, dass wir heute selber aktiv werden dürfen. Gut, in diesem Sinne, meine Lieben, würde ich euch bitten, können wir gemeinsam aufstehen und den Beginn vom Psalm 18 gemeinsam sprechen. Wir machen das jetzt so, ich spreche es vor und dann sprechen wir es gemeinsam, damit wir einfach eine Kraft und eine Dynamik haben und das machen wir jetzt. Gut, also ich spreche es vor. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Kraft. Du bist meine Kraft. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Mein Gott, meine Zuflucht. Er ist mein Schild, mein starker Helfer. Meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Gepriesen seist du, Herr.
Gepriesen seist du, Herr.
Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Super, danke. Jetzt geben wir euch und Jesus einmal einen Applaus, aber so richtig. Yes. So, da dürft ihr setzen jetzt. Dieses Applaus geben ist nichts Peinliches. Das steht im Psalm 84. Da steht, mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Ja? Also wenn wir jetzt so einen Applaus geben, dann ist das von der biblischen Skala, wenn die von hier bis hier geht. Nur so ein kleiner Tipp, was die Bibel sagt. Ja? So, gehen wir es an. Also, meine Lieben. Ihr habt jetzt wirklich, und das hat mich jetzt überrascht, voll Power, die erste Mauer, die David übersprungen hat, gemeinschaftlich gelöst. Und zwar ist das hier, ich zeig's einmal her, könnt ihr das lesen? Gleichgültig. Ich habe Eigenschaftswörter genommen. Ich glaube, dass die Gleichgültigkeit eines der größten Mauern ist, fundamental, die uns entgegensteht, das Reich Gottes so zu bringen und predigen, wie es der Herr vorhat. David war... Yes, nochmal. David war... Ja, super, na bitte, es ist cool. David war leidenschaftlich und... Also nur zur Info kurz, ich predige heute bis zum Höhepunkt seiner Macht. Die Miriam hat sich bereit erklärt, das Chaos, was dahinter steht, aufzuräumen. Sie predigt am 23. August über Psalm 51, über die Buße. David ist ja dann gefallen, ziemlich arg, ja, ihm hat's hingehört, der hat ziemlich Mist gebaut, ja, nicht nur Ehebruch, sondern gleich ein Auftragsmord dazu, so auf die Art. Ja. Aber ich rede jetzt einmal von dahin, wir sind ja Könige und Priester, Königinnen und Priesterinnen und Jesus sieht uns so und wir haben einfach eine Power zur Verfügung, die wir einsetzen dürfen. Der Samuel hat mich gebeten, kurz zu erklären, weil ich Musiker bin, was waren die Psalme? Ganz kurz, ich lese das jetzt vor, sonst rede ich so viel Blödsinn. Ich habe meine Definition aufgeschrieben, ja. Das haben wir so gelernt im Musikstudium, da mussten wir irgendwas analysieren und dann. Und meine Wikipedia-Definition für einen Psalm ist folgende. Freie Musik, rhythmisch und melodiös moderat, stark an der Sprachmelodie sowie dramaturgisch, am Inhalt des Textes orientiert und darauf abgestimmt. Ähnlich wie bei den frühen Worksongs und Vorläufern der Bluesmusik. Da ging es um den Ausdruck, die Botschaft, den Text, die Musik von hinten nach. Ausgeführt mit Leier, das ist diese Mini-Harfe, Ding, Ding, Ding. Zither, das ist die große Handtrommel. Zimbeln, das ist die Chevra, und eventuell Chören, Maximalbesetzungen mit einem innewohnenden heiligen Anbetungscharakter, vorgetragene Musik im altorientalischem Touch. Das sind die Psalme. Okay? Also so müsst ihr euch das vorstellen. Ich kann es jetzt nicht singen, vielleicht singt Miriam was, keine Ahnung. Also das kommt auf uns. Ihr müsst euch vorstellen, die haben das gesungen, der Text war im Vordergrund. Es war eine Atmosphäre der Heiligkeit. Ja? Wie wir David bei Saul gespielt haben, sind die Dämonen ausgefallen. Der böse Geist heißt es dort. Und das ist ganz anders als die Popmusik heute. Die ist sehr fast industriell, maschinell. Das geht durch, ja? Ziemlich durchgetaktet. Noch dazu vom Inhalt hat man untersucht, das Wort Ich kommt immer mehr vor. Das kann man wirklich quantifizieren. Es wird immer mehr Ich da drin in der Popmusik. Das geht so zu. Während das bei den Palmen einfach Ich, ja. Aber du, ja, das hat Gott so groß gemacht. Da ging es um diese Beziehung. Also das erste, der Psalm 18 ist der einzige Psalm, der beginnt mit Ich liebe dich, Herr. Es gibt sonst keinen, ja. Cool, aber doch, da ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Liebe dich ist so ein starkes Wort im Hebräischen, dass dieses Racham, also das ist die erste Silbe betont und bedeutet, abgeleitet von Rechem, das ist die Liebe, die ein Kind, Mutter-Kind-Beziehung im Mutterschoß, das ist ganz eine enge, innige Beziehung. Und das sagt David zu Gott. Und aus dem herauskommt diese Leidenschaft, die er hat. Genau, kurzer Hinweis noch, dürfte ich die zweite Slide haben. Die nächste, bitte. Die nächste. Du sagst jetzt, ja, das mit den Mauern, das ist wieder so konstruiert, irgendwas, das gibt es ja gar nicht. Ich habe mir Anleihe genommen bei einem berühmten Psychologen, der Herr Gottman. Gottman, cooler Name, ja. Der Vater war hier in Wien Rabbi, er ist dann emigriert und ist dort bekannt worden in Amerika. Der hat gesagt, damit Beziehungen stabil sind untereinander, gibt es die 5-zu-1-Regel. Das bedeutet, ich brauche für eine stabile Beziehung 5 positive Interaktionen, wenn ich einmal eine schlechte hatte. Beispiel, ich trage zu Hause den Müll nicht raus, muss ich 5-mal den Müll raustragen, damit der Haussegen wieder richtig hängt. Und so hat der das erklärt und dann haben es die Leute untersucht, Paare, und haben festgestellt, die haben 5 Minuten gebraucht und haben gewusst, wie ist das mit denen. Die konnten mit 94%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, lassen sie sich scheiden oder nicht. Voll krass. Und der hat diese Muster entdeckt und hat gesagt, eine Beziehung geht dann schief, wenn einmal die Kritik weitergeht in die Verachtung. Ja, Kritik ist ja bei uns, mit der gehen wir sehr gut um. Ist ja okay, dürfen wir in unseren Breitenkreisen. Gott sei Dank. Aber wenn es dann kippt und sagt, naja, eigentlich die Person, die kritisiert mich da und eigentlich, die schaue ich jetzt ein bisschen runter, die will ich nicht. Ja? Das geht 2-3 Mal so, beim nächsten Mal treffen. Gibt schon so ein bisschen Abwehr, man geht der Person aus dem Weg vielleicht oder ja, man ist ein bisschen kühl, distanziert und irgendwann mit der Zeit hat man wirklich eine Mauer und man kommt nicht mehr durch. Ja. Man ist komplett in der Defensive. Es gibt verschiedene Modelle da, bis zum Krieg hin. Aber ich glaube, das ist einmal erklärt, dass es diese Mauern wirklich gibt. Und die Mauern gibt es in der Beziehung, die wir mit Gott aufbauen können, die wir untereinander aufbauen können. Einfach oft, weil das Leben schwer ist. Oder es sind nicht, ja, also aus verschiedensten Gründen. Ich will das gar nicht genau erklären. So. Diese erste Mauer, ja. Und ich glaube, was David wirklich konnte, ist Folgendes. Oder vielleicht hier noch zu dem Thema hier. Der C.S. Lewis hat gesagt, der christliche Glaube ist ein Weg. Wer auf diesem Weg stehen bleibt, kommt geistlich nicht voran. Denn Christsein erfordert eine tägliche Entscheidung und eine fortwährende Nachfolge und Hingabe. Ja. Und da sind wir jetzt dran bei dem Thema. Jesus wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er hat darauf geantwortet, und ich sage jetzt zuerst die Stelle aus 5. Mose 6,5. Er hat eine Mose zitiert und hat gesagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ja? Und das ist die Leidenschaft, die Hingabe. Was habe ich als Mensch? Ja? Ich habe mein Herz, ja, der Ort der Entscheidung, also ich habe Kopf und Bauch, wissen wir, oder? Und dann habe ich das Herz, das schaltet. Mehr Kopf, mehr Bauch, nur Bauch, Kopf, das sagt, und wenn das Herz in Ordnung ist, dann kriegen wir die beiden, den Kopf und den Bauch, gut in den Griff. Und er sagt, gib das alles dem Herrn hin. Gib deinen Kopf, gib deinen Bauch, gib dein Herz Jesus hin. Und das mit der ganzen Kraft. Und dann wird Jesus danach gefragt, was ist das höchste Gebot? Und dann sagt er ihm dieses Schma Israel, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst deinem Herrn, deinem Gott lieben und aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, also Emotionen, Verstand, Gefühl, das Herz ist, ich will, ich fühle und ich denke. Ja. Und dann sagt er noch, und das ist, finde ich, voll krass, sagt er, und mit deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Das heißt, Jesus ändert das Wort Gottes. Ja, wie kann das sein? Er hat das selber gesagt, wer nur ein Beistrich endet von dem. Und er geht her und ändert das Wort Gottes und fügt zu dieser Mosestelle dazu, ja, das ist es, geh mit ganzer Leidenschaft auf Gott los und benutze deinen Verstand. Als wir 2013 die Religionssache, den Religionsunterricht in die Schulen bekommen haben, ja, es wurde vom Ministerium genehmigt und es war möglich, dass in Österreich freikirchliche Kinder, die ein Bekenntnis haben, in den Schulen im Religionsunterricht unterrichtet werden. Da gab es diesen Prozess, ich war dann im Beirat dabei, wo wir die Lehrer sozusagen gebrieft haben und eingestellt haben. Und da hat dann irgendwer mal gesagt vom Ministerium, ja, ihr Christen, da freikirchengesetzliche Freaks, ihr habt Akademiker auch unter euch, ja, das ist ja voll krass, ja. Also die haben nicht geglaubt, dass wir auch denken können, ja, so die, gut. Also Jesus hat das dann wirklich aufgegeben und gesagt, auch der Verstand ist da voll dabei, aber immer mit dem Herz und der Beziehung zu ihm ausgewogen. So, diese Leidenschaft hier, und ich bleibe bei der relativ lang, weil die ist, glaube ich, so wichtig, die muss nicht nur laut sein und extrovertiert, die kann auch still sein. Und dazu fällt mir ein, die Hanna, die den Samuel geboren hat, die Mutter, die im Tempel steht und weil sie so gedisst wird von allen rund um, steht im Tempel, im Heiligtum und betet. Und bittet diesen Sohn, den sie sich so sehr wünscht, weil sie keine Kinder kriegen kann. Sie bewegt nur die Lippen und der Priester, Hohepriester, sitzt irgendwo im Ecker vom Stuhl und schaut jetzt und sagt, was ist mit dir? Bist du betrunken oder was? Ja, jetzt frage ich mich, warum sagt er das als erstes? Ja? Wieso unterstellt er das? Hat er vielleicht selber, es gibt manche, die meinen, aber hier siehst du ein Herz, das nicht laut ist, aber das so eine innige Beziehung zu Gott sucht. Und die ist aber leise. Aber sie ist voll bestimmt. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir hier sehen auch, dass es für jeden Typen, egal wer wir sind, die Leidenschaft hat verschiedene Ausprägungen. Ja? Und ich glaube, das ist jetzt einmal zentral, dass wir unsere Gleichgültigkeit überwinden und uns da wirklich ausrichten auf Gott. Ich zeige zum Schluss dann, wie ich glaube, wie wir das machen. Die nächste Sache, die David überwunden hat in seinen vielen Kämpfen und Entbehrungen, war das hier. Stumm. Ich habe da hier stumm hingeschrieben und vorne himmelstürmend. Was meine ich damit? Es steht hier im Psalm 18, nach dem, was wir jetzt gelesen haben, sagt David, gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols umgaben mich, ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Da möchte ich hier einen Punkt machen. David, wir alle erleben schlimme Sachen, ja, wirklich schlimme Sachen. Ich war jetzt vor einer Woche beim Begräbnis, da ist eine Cousine zweiten Grades von mir mit 37 Jahren tödlich verunglückt. Und Ich weiß es nicht, ja. Es lag noch immer sehr an mir. Und David macht eines. Er macht seinen Mund auf und schreit zu Gott. Und ich glaube, das ist eine Mauer, die ich jetzt persönlich als Beispiel herführen möchte. Die habe ich erlebt. Weil es geht so schnell, man schaltet auf Autopilot, es läuft alles super, super Gemeinde, groß, es ist viel los, es ist alles organisiert, es geht gut. Und ich brauche Gott gar nicht fragen, weil es geht eh. Und wenn wir prophetischen Dienst haben, sind wir hinten, da geht's rein, wuff, und das geht los, das hebt ab, brauchst du eigentlich gar nichts tun. Und dann komme ich in eine Situation, letzte Woche lade ich das prophetische Team ein zum Grillen, wir grillen, haben super Zeit, dann gehen die heim und mein Schlüssel ist weg. Und ich denke mir, boah, mein Gott, das brauche ich jetzt noch. Ja. Muss ich alle Schlösser tauschen, die Kamera aufstellen und machen wir gleich, bauen wir meine Gedankengebäude zusammen. Dann kommt meine Frau heim und sagt, ja, der wird schon auftauchen. Und ich, ja, nein, ich muss jetzt das machen und ich muss mir die Schlösser kaufen. Und dann sagt sie zu mir, naja, frag doch die Propheten. Und ich denke, okay, wer den Schaden hat, hat den Sport, super. Ja. Und dann aber habe ich mir gedacht, okay, sie hat recht. Dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe mich hingekniet. Ich habe gesagt, Papa, wo ist mein Schlüssel? Und dann hatte ich den Eindruck, dass er sagt, du hast ihn eingesteckt. Und dann denke ich mir, Entschuldigung, ich habe alles dreimal durchsucht, ich habe das Haus auf den Kopf gestellt. Okay, dann frage ich nach, haben so gelernt, wo habe ich hineingesteckt? Keine Antwort. Denk mal, gut, danke, ich stehe auf. Und Nachmittag habe ich kurz Zeit, lege mich hin, entspanne mich. Auf einmal kommt der Gedanke, er ist in der Schürze, in der Grillschürze. Und ich gehe hin, greife in die linke Tasche und finde den Schlüssel. Ja, super. Halleluja. Und das ist der Punkt, den ich hier machen möchte, ist der, ich habe das mit den Kindern schon oft gemacht. Ja, wir haben was verloren, wir fragen Jesus. Und dann komme ich selber in die Situation, was mache ich? Ich bleibe stumm. Und ich mir denke, ja, irgendwie wieder schon auf. Also, ich mache es lieber selber. Was hat David gemacht? Er hat zu Gott geschrien. Und ich hab das einmal gemacht, ich mache das öfters, ja, früher auch. Bin ich im Wald gegangen und habe so geschrien, voll laut. Arr! Und dann kommt mir wer entgegen plötzlich. Der schaut mich so an. Und ich sage dann, na, heute schreien es wieder umeinander die Leute. Gell? Ich habe nicht gelogen. Ja? Ich habe nicht gelogen. Ne? Das heißt, ich bin so ein Schlauser. Und das ist der Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte. So, das nächste Mal ist rein Vernunft passiert, statt übernatürlich. Schauen wir, ob das da hält. Das ist jetzt. Das Ganze fließt jetzt ein bisschen übereinander. Ja? Also, ich wollte eigentlich das Beispiel mit dem Schlüssel hier bringen, aber ist ja wurscht. Folgendes. Wenn ich das jetzt weiterlese, und ich lese das nicht, der Psalm 18 ist der drittlängste. Kriegst du einen Plot, das gibt es im ärgsten Hollywood-Film nicht. Ja? Der Herr hört ihn und jetzt kommt er, übernatürlich. Und darin heißt, Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte die Himmel und fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Und so geht's weiter. Und er donnerte und blitz und alles. Also mega, mega Sache. Und ich glaube, dass wir uns zu oft auf unseren Verstand verlassen. Obwohl Jesus sagt, schaltet sie ein. Aber manchmal gibt es Situationen, da stehe ich an, da kann ich das nicht mehr lösen. Da wollte ich eigentlich das Schlüsselbeispiel bringen. Ich sage aber jetzt ein anderes Beispiel. Wir beten ja in unserem prophetischen Team immer wieder für Leute. Und dann haben wir für einen jungen Mann gebetet. Der hat eine Herzklappeninsuffizienz. Und ich habe gestern mit ihm geredet. Und er hat gesagt, ja, das ist ja ganz genau Wissenschaft und so. Er sagt, ja, da konnte keine 20 Meter gehen und dann war es vorbei. Und dann kommen, da ist der Johannes, die zurück und sagt, wo war's denn? Ja, über ein Tennisspiel. Sag ich, wie? Ja, der kann jetzt Tennis. ja, es geht, die Symptome sind viel besser. Und er hat es aber nicht, dann hat er gesagt, okay, nicht nur, das ist aber schon. Und dann habe ich geredet mit ihm, sagte er, ja, bei der zweiten Untersuchung war die Prozentwerte von 18% auf 33% gestiegen. Es geht ihm viel besser. Er hat aber jetzt in der Zwischenzeit irgendwo was anderes eingefangen, das wirkt sich aufs Herz aus, jetzt sind die Symptome wieder mehr da. Auf jeden Fall beten wir da mit ihm, dass wir diesen Durchbruch kriegen, nach wie vor, bis hier wirklich die Herzklappe geheilt wird. Und eins noch, und ich glaube, bei dem Gebet, was wirklich passiert ist, und das hat er mir gestern bestätigt, er hatte wirklich solche Angst, wir haben das gespürt beim Gebet, und ich hatte das Gefühl, die Angst geht weg. Und gestern sagt er, weißt du, und wenn das bleibt, ist es auch gut. Ich habe ja Jesus. Dieser 27-Jährige. Danke, Jesus, dass du die junge Generation so berührst. Ich finde das so stark. Wir haben einen anderen Nachbarjunge, dem hat jemand erzählt in der Schule von Jesus. Der hat sich die Bibel gekauft, fängt ins Lesen an, bekehrt sich, geht in die Kirche. Letztens hat er die Schuhe geholt. Er geht jetzt eine Woche in die Berge, verbringt Zeit mit Jesus. Leute, ich habe sowas noch nie erlebt und das passiert heute, hier und jetzt. Wir dürfen das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, vor allem in der nächsten Generation, erwarten. So, David, das ist, da haben wir da irgendwie einen schwierigen Psalm ausgesucht. Es geht weiter. Nächste Geschichte. Ah ja, zum Übernatürlichen sage ich noch was. Mir taugt das so, wie der Elisa da sitzt und dann kommt sein Diener und sagt, ja, jetzt kommt die Armee und die bringen uns alle um. Und die sitzen da und tun Karten spielen. Dann sagt der Herr, öffne ihm die Augen, dass du siehst, was im Übernatürlichen passiert. Elisa sagt, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Yes! Und das ist die Realität, an die wir auch glauben, mit der wir leben. Ja? Wir sind nicht nur da, wo das immer ist, super, ja? Das können wir. Aber wir sind auch da unterwegs. So, nächster Punkt. Nächster Punkt. David sagt im weiteren Vers dann, der Herr tat mir Gutes für meine Treue, meine Rechenschaft hat er belohnt. Und das ist auch ein Punkt, glaube ich, der wichtig ist heutzutage, wo ich ja alles machen kann, jederzeit. Ich kann flexibel sein, ich nenne es so. Ich kann mir maximalen Individualismus aussuchen oder ich kann treu sein. Ein Bild für die Treue wäre für mich diese Muschel. Diese Perlen entstehen, wenn in eine Muschel ein Sandkorn hineinkommt und dann schützt die sich. Und nach einem halben Jahr, nach 4, 5 Jahren maximal, entsteht dann die Perle. Und das ist, glaube ich, diese Charakterbildung, das der Herr mit uns macht. Und das hat David auch erlebt. Nächste Sache. David war rein. Er hat so geachtet, dass er das erfüllt, was Gott will von ihm. Und da nehme ich den Psalm 24 her, wo sich das noch selbst erklärt. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und in diesem heiligen Ort vor Gott treten? Jeder, der kein Unrecht tut, ein reines Herz hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Ja. Und David hat hier etwas gesagt, was ich zum Schluss noch verwenden werde dann gleich. Er hat gesagt, entzündige mich mit Hyssop und wasche mich rein. Er hat es auch verstanden, dass er sich reinigen lässt von Gott. Ja. Ich komme jetzt zu diesem Kernvers, wo es dann heißt, im Psalm 18, ab Vers 29, Herr, du machst die Finsternis um mich hell, du gibst mir strahlendes Licht. Das Licht, das wir vorher gesehen haben im Umatre. Das Licht, das die Finsternis vertreibt. Mit dir kann ich Feinde angreifen, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Und heute haben wir ja keine Feinde mehr, sondern ich glaube, dass die Feinde, die sind unsere inneren Feinde, unsere Ängste, unsere Herausforderungen, all das, was wir haben, all das, was uns zurückhält. Und ich glaube, dass in diesen vielen Jahren, wo David diesen Herausforderungen entgegengestanden ist, sich diese Charaktereigenschaften in ihm entwickelt haben und irgendwann, und dann sagt er noch, wie viel Kraft er von Gott kriegt und wie powerful das ist und so und fängt dann irgendwann ins Lobpreisen an, irgendwann mittendrin sagt er dann, der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Ja, der hält das gar nicht mehr aus, vor lauter Kraft zu sagen, was Gott alles tut und er ist statt depressiv lobpreisend. Das gehen wir jetzt auch daher. Und jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht... So. So, letzter Punkt. Jetzt sind wir zum letzten Punkt. David schließt den Psalm, indem er sagt, darum will ich dich preisen unter den Völkern, Herr. Und will spielen deinen Namen, der seinen König große Rettung schenkt und Gnade erweist seinen Gesalbten David und seinen Nachkommen ewig. Und es war in dieser Zeit nicht normal oder nicht immer klar, dass ich auch Nachkommen habe. Ja? Die Einsamkeit ist heute ein großes Problem. Ich habe einen Satz gelesen in den letzten 2 Wochen, der hat mich echt getroffen. Da hat eine junge Frau, eine Influencerin gesagt, wenn ich morgen heiraten würde, ich wüsste nicht, wen ich einladen sollte. Das hat mich komplett, also ich komme aus einer Familie mit biblischem Ausmaß, ja, wenn wir Familientreffen haben, sind 50 Leute, und die sagt sowas, wow. Oh. David hat generationell gedacht, ja. So. Gut. Ich möchte jetzt Folgendes machen, meine Lieben. Können wir das letzte Bild kurz haben? Wir sind gleich fertig und gleich möchte ich eigentlich jetzt ein bisschen den Ball zu euch zurückspielen. Ja, das ist das hier. Ich setze mich jetzt hier hin, weil ich hatte meinen Nachbarn mit, der war beim Gospel Project Konzert und hat gesagt, wenn ich da reinkomme, da vorne ist eine Mauer. Irgendwie ist da eine Mauer, da müsste man so richtig reinboxen, hat er gesagt. Und er ist total ein lieber Typ, ja, ich meine, vom Beruf her ist er, steht auf der Drehbank und fräst da die Teile raus für die Colaflaschen, die Deckel. Und dann sagt er mir sowas. Boah, denk mal, oh, bist du ein Prophet oder was? Und ich glaube, dass diese Mauern halt heute fallen dürfen unter uns. Dass wir einfach hier in dieser Halle, hier da vorne, wo wir die Ehre haben, Leute anzuleiten, das weitergeben dürfen an uns alle, wo wir das teilen dürfen. Und diese Veränderung tut weh. Es tut manchmal auch weh, aber Jesus wird uns wiederherstellen. Und ich habe da hinten einen Krug aufgezeichnet und ich rede dann von diesem Licht heute. Und wisst ihr, wenn wir zerbrochen sind, dann passiert eins, dann kann dieses Licht hinausstrahlen zu den anderen. Und ich lade euch jetzt ein, es beginnen die Ferien, es ist Sommer, ihr habt vielleicht Urlaub, dass ihr dieses Licht hinausfließen lasst. Ich gebe euch 2, 3 Beispiele. Früher mal sind wir zur Mautstelle gefahren und dann habe ich die Maut für den hinter mir bezahlt. Ich habe zu dem gesagt an der Kasse, bitte zahl jetzt die Maut für den, der hinter mir ist. Und dann bin ich weitergefahren und der hinter mir hat so aus der Windschutzscheibe raus. Ich bin dann schnell gefahren, wäre fast ins Radar gefahren, damit ich den ja nicht sehe. Ich wollte ihn einfach segnen. Und der war total fertig. Und ich denke mir, und das, Leute, tun wir das. Um das in den Griff zu kriegen, brauchen wir, wie kriege ich das in den Griff? Es ist eine Sache, Gemeinschaft. So wie Jesus gesagt hat, das wichtigste Gebot. Love God, love people. Gehen wir in Gemeinschaft mit ihm? Gehen wir in Gemeinschaft mit den Menschen rundherum? Gib dem Kellner die 10 Euro Trinkgeld, bevor er kommt und sag, ich möchte dir sagen, wie gnädig Jesus ist. Probiert es aus. Wenn jeder von uns das macht, zahl jemandem einen Kaffee und sag ihm, hey, Jesus liebt dich. Schau, was passiert. Wir hatten eine prophetische Schulung und geht ins Bauhaus und vor mir steht ein Typ und der Verkäufer sagt, ja, was brauchen Sie? Und der sagt, Nichts, auf mich wartet keiner. Und ich habe so einen Eindruck für ihn und ich sage das nicht. Weil Jesus hat auf ihn gewartet in dem Moment. Ja? Ich bin extra hingegangen vor 4 Wochen an die Stelle und habe anderen Leuten von Jesus erzählt. Weil es mich so gewurmt hat. Und dass diese Mauern fallen, ist mir ein Anliegen und dass wir es hinaustragen durch diesen zerbrochenen Krug, der uns vielleicht Schmerzen bereitet, aber wo wir wissen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er steht vorn, er hat die Maut bezahlt. Er macht diesen Schranken auf für alle, die sagen, ja, ich glaube an dich. Ja, du bist Jesus. Ja, es läuft bei ihm zusammen. Und ich stelle mir das manchmal vor, das ist ein Schranke, das ist jetzt nur so eine Assoziation. Und Jesus lässt jeden Mensch, seit es die Menschen gibt, da durch. Schaut ihn an und sagt, ja, wenn du mich glaubst, wenn du meinen Namen bekennst, dann komm. Und ich möchte jetzt was tun, was ein bisschen hart ist. Willi, darf ich dich bitten, auf die Bühne zu kommen? Ich möchte was tun, was wir bauen die Mauer um. Wir schauen uns mal den Rückteil an. Ja, kannst du mir helfen, das umzubauen? Weil du kannst, ich schaffe das heute nicht emotional. Ich habe mir extra jemanden. Ich glaube, du kriegst das zusammen. Bau mal die Wand um, bitte, dass wir sehen, was da hinten drauf steht. Warum? Eigentlich wollen wir das nicht. Und es ist jetzt auch von der Dramaturgie kein guter Punkt, das so zu beenden. Ich tue es auch nicht ganz. Weil ich beende es so, Leute, da vorne liegen jetzt Kärtchen, wo ich die guten Eigenschaften, die sich David errungen hat, die ihm zum König über dieses Großreich vor dem Herrn machen, die wollen wir uns nicht anschauen. Und ich möchte euch aber heute bitten, dass ihr dann, wenn die Band zu spielen beginnt, das wird gleich beginnen, einfach hergeht und da vorne liegen die Vorderseiten und die Rückseiten. Da liegen überall Kärtchen. Geht's einfach durch, nehmt euch eine Karte, geht's heim, ob ihr hinknitzt oder nicht, überlasse ich euch und redet mit dem Herrn. Und sagt, hier bin ich, das ist meine Mauer, bitte hilf mir. Es ist nicht kompliziert, es ist für keine Eliten, jeder Mensch kann das in seiner Sprache und desto einfacher, desto besser. Das da hinten will keiner. Das drucken wir auch nicht durch. Ja? Und ich denke, umso mehr unterstreicht das die Größe und die Gnade und Barmherzigkeit, die uns Jesus gegeben hat. Ich würde euch jetzt bitten, ich möchte jetzt auch ganz, ich mache das sehr unromantisch heute, es tut mir leid, dass wir jetzt dann herauskommen, die Band spielt ein Stück und such dir zumindest eine Mauer aus und sag, okay, mit dem, das bringe ich zu dir fürs Gebet. Und dann schau, was Jesus macht und nimm dir auch vor, dass du im Sommer heuer wirklich zu Leuten hingehst und so die 3 Beispiele, die ich dir gegeben habe. Du kannst 1000 andere machen. Fangen wir an, diesen Jesus, mit dem wir so viel erlebt haben, hinauszutragen in diese Welt.